Utopie oder Nostalgie?
Boah. Da hätte ich gerne noch eine Alternative. Okay, aber ich nehme die Utopie, vorsichtshalber.
Okay, du nimmst den Telefonjoker.
Ja.
Okay, vorsichtshalber, Utopie, das finde ich gut.
Heute haben wir das Thema Mama Burnout. Lass euch überraschen, es wird ein ganz kreativer Flow.
Möchtest du ein ganzes Stück?
Ja.
Mutterkuchen. Das schmeckt ja lecker, danke.
Chaos, Kunst und Muttermund. Der Podcast für Kreativität und Mutterschaft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chaos, Kunst und Muttermund. Die fünfte Folge zur Reihe Krise heute. Und ich spreche mit der Künstlerin Aline Kohn. Aline ist Liedermacherin. Sie steht auf den unterschiedlichsten Bühnen, mal solo, mal mit Band, mal mit 80-köpfigen Orchester. Sie hat eine einzigartige, unfassbar berührende Stimme und schreibt zauberhafte Texte, die total unter die Haut gehen, meistens auf Deutsch, aber auch auf Englisch. Und ich habe ihre Musik, ich glaube 2006 oder 2007 entdeckt, auf MySpace, da gab es noch MySpace. Da habe ich das Lied Wolken gehört und war sofort total hin und weg. Und das Lied ist für mich irgendwie ein Anker, auch so meine eigene Laufbahn als Liedermacherin, und ich liebe das immer noch total. Und ich freue mich total, dass Aline Zeit hat und Lust hat auf dieses Format und heute hier ist. Herzlich willkommen, Aline.
Vielen herzlichen Dank für diese lieben Worte vorab.
Ja, heute geht es ja um das Thema Krise und mich würde total interessieren, was bedeutet das Thema für dich, Krise? Was fällt dir dazu ein, wenn du Krise hörst, oder was verbindest du selber damit? Was ist für dich Krise?
Krise für mich, findet halt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen statt. Ich glaube, alles, was so große Krisen betrifft, also irgendwie so gesellschaftliche Krisen, weltpolitische Krisen, sind für mich komplett überfordernd. Steige ich nicht durch. Meine persönlichen Krisen sind für mich schon ausreichend komplex, um sie nicht verstehen zu können. Ich glaube, mir ist wichtig, einen Tools zu haben, um mit Krisen umzugehen. Werkzeuge, um wieder rauszukommen. Ja, ich glaube, also ne, Krise ist natürlich irgendwie ein Zustand, aus dem es mir ein Anliegen ist, schnell wieder rauszukommen.
Mhm. Und ich habe so gedacht, als ich vorab über unser Gespräch nachgedacht habe, du veröffentlichst ja bald ein neues Album und das ist wahrscheinlich dann das Thema Krise gerade total unpassend, weil du bist wahrscheinlich eher jetzt in so einer feierlichen Stimmung.
Nö, oder? Absolut Krise.
Ja, das wollte ich nämlich fragen. Oder ist in diesem Prozess von der Albumentstehung auch Krise angesagt?
Ja, ständig. Also ständig ein Hin und Her zwischen irgendwelche kleinen Erfolge feiern und irgendwelche Schritte geschafft haben und dann so die nächste Krise irgendwie zu merken. Also einfach nicht das Gefühl zu haben, dass irgendwas jemals ausreichen kann von dem, was man so an Energie irgendwo reinsteckt. Also alles Mögliche löst bei mir gerade Krise aus. Bei mir löst Social Media gerade völlig Krise aus, weil ich das Gefühl habe, dass ich das überhaupt nicht bedienen kann, dieses Tool. Und das ist aber gerade im Moment so ein zentrales Tool geworden ist. Und auch zum Beispiel eben jetzt, wenn wir auf Konzertreise gehen, haben alle natürlich irgendwie so diesen Anspruch, dass ich über meine Social-Kanäle so viele Leute wie möglich erreiche. Und ja, also da gibt es quasi einfach so, ich habe so wahnsinnig Widerstände auch so, mich dem so komplett hinzugeben und da so viel Zeit rein zu investieren, weil ich finde es so wenig rewarding. Also ich finde so ein Konzert halt total rewarding. Ne? Man tritt auf, man macht da anderthalb Stunden oder zwei Stunden Programm und man gibt ganz viel Liebe und man kriegt ganz viel Liebe. Und dieses Social-Media-Ding ist halt so ein, ja, ich hab's da noch nicht raus. Also ich hab's noch nicht raus, da so viel Liebe rauszuschöpfen. Wobei auf der anderen Seite so eben, wenn ich dann ein Video veröffentlicht habe und da so wunderschöne Kommentare drunter stehen, dann ist das natürlich auch total rewarding. Aber ich trete nicht in irgendeine persönliche Verbindung. Also es fühlt sich einfach nicht so Du, ich habe das Gefühl, ich laber gerade total den Laberababer-Quatsch.
Nee, überhaupt nicht. Ich bin
gerade nicht einverstanden mit meiner Antwort.
Echt? Nee, ich bin das total spannend, weil ich bin gerade auch total an diesem Punkt. Also ich bin heute mit dem Gedanken aufgewacht, ich will jetzt mich hinsetzen und überlegen, was gibt es für Alternativen zu Instagram, weil ich diese Plattform einfach, es geht irgendwie nicht mehr für mich. Und ich kann das total nachvollziehen, weil das ist ja auch, das ist ja nicht einfach nur eine Plattform, ne? Dann, man ist ja so quasi dem Algorithmus unterworfen und das verändert sich ja auch ständig. Man muss sich ja auch immer wieder mit verändern und ist dem so ausgeliefert irgendwie, ne? Also das kommt ja irgendwie auch noch dazu.
Ja, ich weiß nicht so richtig, ob man sich wirklich irgendeinem Algorithmus anpassen muss. Also wir arbeiten jetzt zum ersten Mal mit einer Social Media Agentur zusammen, mhm, und der, mit dem wir da sprechen, der sagt auch, denk niemals in Algorithmus. Ein Algorithmus, also es ergibt gar keinen Sinn. Du willst Menschen erreichen. Du willst keinen Algorithmus erreichen. Du willst keinen Algorithmus bedienen. Du willst Menschen erreichen. Und der Algorithmus lernt quasi von den Menschen. Mhm. Und wenn wir anfangen, Dinge zu tun, weil wir glauben, wir müssen diesen Algorithmus bedienen, dann lernt der quasi falsche Dinge, der Algorithmus, die sinnlos sind. Also genau, er sagt, mach die Dinge, von denen sich Leute abgeholt fühlen können, ne, mit denen sich Leute verbinden können. Versuch dich mit den Leuten zu verbinden. Das sagt er. Das hilft schon so ein bisschen, da irgendwie nicht so, so ein verschobenes Bild sich da irgendwie zu bauen. Aber ja, nichtsdestotrotz.
Und genau, also ich habe gestern mir nochmal ich glaube, das war die zweite Single vom neuen Album, Atme ein, atme aus, mir angehört.
Nein, das war die erste.
War die erste, okay.
Die zweite ist immer noch da.
Ah ja, okay. Ja, ich habe das eine irgendwie zuerst gehört. Auf jeden Fall, ich habe mir das angehört und mir sind so die Tränen gekommen, weil das hat mich so abgeholt, weil ich jetzt zurzeit auch wieder so eine Phase habe, wo ich oft in der Nacht wach liege und nicht schlafen kann, weil ich so irgendwie Existenzängste spüre, Wut spüre, Ohnmachtsgefühle, Herzrasen, mhm, wegen dem ganzen Weltgeschehen und irgendwie habe ich mich da total wiedergefunden in diesem Lied. Und mich würde total interessieren, was hat dich, was war der Impuls, dieses Lied zu schreiben?
Ja, tatsächlich war das eine Nachricht im Radio. Ich war im Auto unterwegs und habe, im Sommer war das, letzten Sommer, eine Nachricht darüber gehört, dass bei dem Erdbeben in der Türkei ein 14-jähriges Mädchen auf dem Weg ins Krankenhaus an den Folgen ihrer Panikattacke gestorben wäre. Oh. Und das hat mich total umgehauen. Also ich fand das irgendwie so eine völlig krasse Nachricht und habe dann auch angefangen, so nachzugucken, also so zu suchen, ob man an Panikattacken sterben kann. Das ist wahrscheinlich eine sehr verkürzte Darstellung, weil man, wenn man nicht eine Herzinsuffizienz oder andere Vorerkrankung hat, Epilepsie zum Beispiel, dann kann eine Panikattacke zwar sehr bedrohlich wirken, aber sie ist nicht tödlich. Deswegen, also diese Nachricht dort im Radio hat mich einfach so total umgehauen. Und in der Zeit hatte ich eine Freundin, mit der ich, ich habe eine Freundin, die in der Zeit auch eine echte Krise hatte, mit der ich ab und zu telefoniert habe und sie hat halt ganz häufig Panikattacken gehabt. Und ich hatte einfach so das Bedürfnis, irgendwie damit umzugehen. Und dann habe ich angefangen, dieses Lied zu schreiben. Ich habe in der Zeit selber auch so im Internet habe ich einfach so ich brauche gerade das Wort, Elute, hilf mir.
Ich weiß es nicht.
Nein, wenn man im Internet auf so eine Streaming-Plattform und was hört, also so eine Meditation, einfach so eine Meditation, eine geführte Meditation, mhm, im Internet. Mhm. Sowas habe ich in der Zeit gehört, selber. Und war einfach so ganz intuitiv, dass ich dann selber ein Lied geschrieben habe, was das Thema Panikattacke, in dem ich einfach umgehen wollte mit dem Thema Panikattacke.
Mhm. Ja, wow.
Und eben, wie ich ja auch eingangs schon gesagt habe, mir ist irgendwie daran gelegen, so aus einer Krise irgendein Werkzeug zu finden, um wieder rauszukommen.
Ja.
Ich glaube, Das war wahrscheinlich so ein bisschen mein Hintergedanke bei Atme ein, Atme aus. Einfach so einen Weg zu suchen, um da wieder rauszukommen. Mhm. Einfach ein Akutmittel, um damit umzugehen.
Ja, toll. Ja, Wahnsinn. Echt total berührend, das Lied. Und ich glaube auch wirklich, trifft das voll so einen Nerv dieser Zeit irgendwie. Ich glaube, viele Menschen sind gerade einfach so überreizt, überfordert. Und ja, Atmen ist da echt ein ganz, ganz kraftvolles und wertvolles Tool. Ja. Aber Musik natürlich auch. Und deswegen, das ist einfach doppelt toll, dann so ein Lied von dir zu hören.
Ja, das freut mich total, dass das diesen Effekt hat bei dir. Ich habe, als ich das geschrieben habe, hatte ich so das Gefühl, eigentlich ist das ja gar kein vollwertiges Lied. Also es hat sich ganz, ganz komisch angefühlt für mich, das zu machen. Und einer der ersten, die das zu hören gekriegt haben, war mein Bassist und der hat halt auch so ganz, ganz positiv darauf reagiert. Ne? So, ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe da so irgendwie so ein halbes Lied gemacht. Das hat sich für mich irgendwie gar nicht angefühlt wie so ein echter Song, den ich da gemacht hätte. Mhm. Deswegen ist es dann ganz, ganz gut, von außen so eine Rückmeldung zu kriegen, dass das, was für eine Wirkung das einfach haben kann auf diejenigen, die es hören.
Ja, ja. Ja, da steckt so viel mehr drin. Ich glaube, da braucht es jetzt nicht eine ganze Geschichte oder so, die erzählt werden muss. Ja, toll. Und ich habe mich dann auch gleich nochmal gefragt, weil also ich selber halt auch total gerne auf Deutsch schreibe und singe und gleichzeitig aber auch finde, dass es eine sehr schwierige Sprache ist, eine sehr sperrige und eine sehr, also man braucht sehr viel Fingerspitzengefühl, finde ich, um da so die richtigen Bilder erzeugen zu können. Wie bist du denn darauf gekommen, auf Deutsch zu schreiben und zu singen?
Ich habe meinen ersten Song, also eigentlich habe ich parallel mit beidem angefangen, mit Deutsch und Englisch, aber als ich angefangen habe zu schreiben, war ich in Schweden und war umgeben von Leuten, mit denen ich halt auf Englisch gesprochen habe und ich habe selber auch ausschließlich englischsprachige Musik gehört. Ich war ganz großer Fan von Ani DiFranco. Die hat mich, glaube ich, auch dazu inspiriert, Singer-Songwriterin zu werden. Und dieses Deutschsprachige war aber so quasi nur so für den Privatgebrauch. Ich habe 2004 dann beim Popkurs mitgemacht und da gab es eine Lehrerin für deutschsprachiges Texten, Edith Jeske. Und Edith hat sich mit mir die deutschsprachigen Sachen angeguckt und war sehr unterstützend darin, da dran zu bleiben. Also ich hatte tatsächlich beim ersten, also es gibt so zwei Teile beim Popkurs, man macht 3 Wochen, ich glaube im Frühjahr und dann sind es nochmal 3 Wochen im Sommer, die man da zusammen mit 50 anderen Musikerinnen und Musikern verbringt und zusammen Bands bildet und eben am Ende gibt es eine Aufführung. Und in dieser Zwischenzeit, da sind glaube ich so 3 Monate Pause und ich habe dort einen Freund kennengelernt bei der ersten Phase schon und habe mit dem zwischendurch mal telefoniert. David Huhn ist das, selber auch Musiker. Und ich habe mit ihm telefoniert und ihn gefragt, ob er in der Zwischenzeit eigentlich Songs geschrieben hat. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe 3 Songs für meine Band geschrieben und 2 einfach so für mich selber. Und das war ein krasser Erkenntnismoment für mich, dass man Songs einfach für sich selber schreiben kann. Weil meine Songs, die ich quasi nach außen getragen habe bis zu dem Zeitpunkt, waren alle auf Englisch. Und als ich aber so gedacht habe, okay, ich schreibe jetzt auch einfach mal 2 Songs für mich selber, das waren dann 2 so ex-beziehungsverarbeitende Songs, nämlich Festhalten und das letzte Lied, die ich dann auch irgendwann veröffentlicht habe. Aber das waren so 2 Songs, die habe ich tatsächlich aus dem Impuls herausgeschrieben, einfach mal was für mich selber zu schreiben. Und genau, so kam es halt dazu, dass ich dann auf Deutsch weitergemacht habe. Also eben, ich hatte so am Anfang das Gefühl, es passt überhaupt nicht zu meiner Identität und Englisch gibt einem die Möglichkeit, so viel mehr Vokale irgendwie einzuarbeiten in den Text und dass man irgendwie so viel blumigere Melodien singen kann, ohne dass es gleich komisch oder kitschig wirkt. Und dieses Deutschsprachige war aber halt, kam so eher aus diesem Gefühl heraus, etwas zu verarbeiten oder sowas oder irgendwas zum, also ne, irgendwas Inneres zum Ausdruck zu bringen. Also, ja, Ich weiß nicht, ob sich das irgendwie erklärt, was ich damit meine, was da so der Unterschied ist. Also ich hatte das Gefühl, mit dem Englischen kann man Musik, also ne, weil ich komme eigentlich von der Musik aus. Also so, wenn ich Musik oder wenn ich Lieder schreibe, dann geht es mir eigentlich meistens darum, einen Text zu irgendwas zu finden oder emotional was Passendes zu finden zu einer Musik, die ich gerne machen möchte. Mhm. Also ich komme nicht aus dem Gedanken heraus, ich habe ein Anliegen, was ich in Text packen möchte, und Musik ist quasi mein Mittel, um das zu überbringen, meine Message, sondern ich komme eigentlich aus der Musik, ich möchte gerne Musik machen und brauche dafür halt Worte, um das zu transportieren.
Mhm. Wow, das ist total spannend.
Ganz schön theoretisch, glaube ich, aber das ist so mein Gefühl.
Mhm. Ja, Wahnsinn. Also das heißt, du hast Ideen von Melodien im Kopf oder auch Harmonien oder wie?
Das passiert einfach. Also so ich bin am Klavier oder an der Gitarre und spiele so vor mich hin und dann kommt da einfach Musik bei raus. Und manchmal kommt direkt mit der Musik auch schon irgendein Satz. Das ist meistens der beste Zustand, der passieren kann, weil dann weiß ich, da wird ein Lied raus, mhm, wenn das gleichzeitig kommt. Mhm. Dieser eine Satz und die Musik.
Ja. Und verändern sich dann die Songs auch nochmal, wenn du dann mit deiner Band zum Beispiel zusammen die Songs irgendwie erkundest, wenn die dann noch andere musikalische Einflüsse reinbringen, verändert sich dann auch nochmal der Text manchmal oder wie ist da der Prozess?
Nee, inzwischen ist es, glaube ich, wirklich so, ich schließe quasi den Songwriting-Prozess ab und dann, wenn ein Lied fertig ist, dann zeige ich das meiner, mhm, Band. Das, mhm, war früher definitiv anders. So, wir haben als Band ganz viel zusammen ausprobiert und dann habe ich versucht, Texte zu finden, die zu irgendeinem musikalischen Teil passen.
Ah.
Aber inzwischen habe ich die Songs fertig geschrieben und gehe dann mit einem fertigen Song in eine Bandprobe. Also es kann sich schon immer noch irgendwas verändern an der Struktur, dass man irgendwie da irgendwie noch einen zweiten Refrain hinpackt oder was auch immer. Aber genau, eigentlich, also so am Text ändert sich wenig. Das passiert dann schon bei mir im Songwriting-Prozess,
mhm,
vorher.
Mhm. Ja, nochmal zurück zum Thema Krise.
Ja.
du hast irgendwann mal erzählt, dass du, ich weiß nicht, wann das war, vor einigen Jahren entschieden hast, mit der Musik aufzuhören und bist, mhm, dann in den Umweltschutz gegangen. Und nach einiger Zeit dann aber doch hast du die Musik wiedergefunden für dich. Und ich würde, mhm, da total interessieren, war das für dich auch eine Krise, diese Zeit? Oder
ja,
wie, was war das für ein Prozess?
Ja, das war eine absolute Krise. Also sowohl mein in die Musik reinkommen war auch eine Krisenphase, die davor war, als ich 19 war und fertig mit der Schule und irgendwie ein Medizinstudium abgebrochen hatte nach dem Semester und so völlig lost war. Das war quasi so eine Krise, die dem voranging, bevor ich dann Musikerin geworden bin. Und dann 2014 habe ich beschlossen, dass ich nicht mehr Musikerin sein möchte, weil mir das plötzlich wahnsinnig sinnlos vorkam. Auf der Bühne stehen und Lieder singen, fand ich plötzlich total sinnlos, während der Planet irgendwie den Bach runtergeht und wir unsere Lebensgrundlage selber zerstören. Da hatte ich so das Gefühl, okay, ich muss jetzt was Ordentliches machen, was Ordentliches werden. Ich muss Umweltaktivistin werden.
Mhm.
Und bin nach Holland gegangen, habe dort ich hatte sowieso schon Umweltschutztechnik studiert, bevor ich Musikerin geworden bin oder bevor ich professionelle Musikerin geworden bin, sagen wir mal so. Wobei professionelle Musikerin ist auch jetzt auch nicht so ein ganzes Attribut, an was ich denke, wenn ich an mich als Musikerin denke. Aber also bevor ich mich quasi für den Beruf Musikerin entschieden habe, habe ich Umweltschutztechnik studiert und habe dann 2014 beschlossen, dass ich jetzt fertig bin mit der Musik und jetzt nochmal in diesen Umweltschutzbereich gehe und habe einen Master in Land and Water Management, hieß das, in Holland. Habe ich angefangen und habe ein Praktikum bei Greenpeace gemacht für ein halbes Jahr und habe dann aber statt meiner Masterarbeit zu schreiben ein Lied geschrieben und dann beschlossen, dass ich doch erstmal ein Album schreibe und ich hätte bis 2025 Zeit gehabt, meinen Master in Land and Water Management fertig zu machen, aber die Musik hat mich wirklich seit 2016 zurück und es fühlt sich nicht mehr sinnlos an, aber ich brauchte auf jeden Fall mal zwischendurch diese 2 Jahre Abstand.
Mhm. Und rückblickend, hast du eine Erklärung für dich, warum sich das auf einmal sinnlos angefühlt hat?
da kam einiges zusammen, glaube ich. Also ich glaube, es ist ein bisschen komplex, was da alles passiert ist. Das eine war, dass ich mit unserer Bandkonstellation nicht mehr so richtig happy war. Ich hatte das Gefühl, ich bin verheiratet mit meiner Band und habe nicht die freie Entscheidung, auch mal mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten oder sowas. Also jedes... Wenn ich zum Beispiel mal die Idee hatte, ich würde gerne eine Frauenband gründen, ich würde gerne mal nur mit Nicht-Männern zusammen in einer Band sein, so, dann fühlte sich das sofort an wie Betrug. Und ich habe mich 2016 von unserem Gitarristen auch dann getrennt, also musikalisch getrennt. Und ich habe 2012 an zwei Textworkshops teilgenommen. Einmal die Zeller Schule und das Sago-Seminar. Und hatte sehr, sehr viel Input darüber, wie Texte schreiben eigentlich geht. Und habe daraufhin 4 Jahre lang das Texte schreiben einfach verweigert. Mhm. Ich glaube, das hat beides mit beigetragen zu dieser Krise mit der Musik. Ich weiß, also ich kann nicht erklären, auf welche Art und Weise so ein Textseminar einen dann dazu bringt, dass man gar keine Lust mehr hat, Lieder zu schreiben, aber irgendwas. Und ja, es gab noch ein Thema, was mich total geärgert hat, und das war einfach, als Frau in der Musikbranche unterwegs zu sein. So, ich habe einfach selber so Situationen beobachtet, dass Männer besser bezahlt werden, dass viel mehr Männer auf Festivals auftreten und dass man einfach, also ne, so mir ein Line-Up angeguckt und es treten irgendwie, auf diesem Poster sind irgendwie 4 Bands zu sehen und sind alles nur Männer. Also so, ich habe plötzlich einfach so total eine Krise mit der Musikbranche gehabt, weil ich es so krass männlich dominiert finde. Damals noch, also ne, damals schon fand und jetzt immer noch finde. Also so, es ändern sich Dinge und es werden auch Frauen in höhere Positionen geholt inzwischen, aber ich hatte einfach echt die Nase voll von dieser ganzen Musikbranche. Ich habe wenige Berührungspunkte sowieso irgendwie. Also so, ich habe immer das Gefühl, so, ich bin voll also ich bin nicht in der Musikindustrie drin gefühlt. Ich habe wenige, also ne, so hab das Gefühl, klar, ich gebe Konzerte, da habe ich natürlich mit Veranstalterinnen und Veranstaltern zu tun und wir sind mit einer Booking-Agentin, wir haben eine ganz tolle Bookerin. Also so, na klar gibt es Berührungspunkte, was die Musikbranche betrifft, aber so mit den Frauenbildern, die in der Musikbranche so propagiert werden, ich kann mich damit nicht so identifizieren. Also ich find's nicht angemessen. Mhm. Ich find's kein modernes Frauenbild, was es in der Musikbranche gibt.
Mhm. Wahnsinn. Und was ist jetzt für dich anders, dass du dich jetzt diesen Themen wieder stellst, sozusagen dem Liederschreiben und der Musikbranche und ja.
Na, ich habe das Gefühl, ich stelle mich der Musikbranche nicht, sondern ich habe das Gefühl, wir machen halt unser Ding und machen halt unsere Musik. Also so, ich glaube, ich habe angefangen wieder zu sehen, wie viel Spaß es mir macht. Es macht mir einfach unglaublich viel Spaß, auf der Bühne zu stehen und Leuten die Lieder zu zeigen, die Musik zu zeigen, die wir machen. Ich finde es wahnsinnig berührend. Und ich glaube, ich sehe inzwischen auch viel häufiger oder ich erkenne es mehr an, wenn Leute mir schreiben, dass ihnen diese Musik hilft. Ne? Also so ich erkenne das inzwischen quasi als validablen Grund, Musik zu machen an. Mhm. Dass es einfach einigen Leuten hilft, das zu hören, dass es denen gut tut, das zu hören. Also ich glaube, es ist eher eine gute Sache als eine schlechte Sache, die Musik zu machen, die ich mache. Mhm. Und es macht mir richtig Spaß. Ich hatte einfach diese 4 Jahre Krise mit der Musik und es ist gut, dass ich zwischendurch Abstand genommen habe. Mhm. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass ich gesehen habe, wie viel krasser man sein muss, um Umweltaktivistin zu sein, als das, was ich bin. Man braucht so ein super dickes Fell und darf sich so gar nicht einschüchtern lassen. Und ich bin halt so ein Sensibelchen. Also ich glaube, wenn ich mit all dem Druck, mit dem zum Beispiel Luisa Neubauer konfrontiert wird, ich glaube, wenn ich mit sowas konfrontiert wäre, ich würde völlig zerbrechen. Also ich alleine in der Zeit, in der ich da bei Greenpeace war, ne, so, du musst dich halt, also man braucht so ein Beharrungsvermögen, so ein Durchhaltevermögen. Man muss so, aber man muss einfach so stark sein. Und ich habe das Gefühl, ich habe da nicht die Kraft für, um richtige Umweltaktivistin zu sein. Und auch das Gefühl, einfach so, mit der Musik erreiche ich Leute, ich habe das Gefühl, ich kann das. Ich habe das Gefühl, dass ich als Aktivistin irgendwie völlig, ich bin so viel zu chaotisch, um Umweltaktivistin zu sein.
Ja.
Das sind ja total komplexe, also man muss ja einfach so ganz, ganz komplexe Dinge kapieren, um, also ne, als wenn du was verändern willst als Umweltaktivistin, musst du ja so ganz komplexe Dinge verstehen und da mit den richtigen Leuten sprechen und Aufmerksamkeit dafür holen. Und du machst dich einfach zur Gegnerin von ganz vielen Leuten, die da gar keinen Bock drauf haben, mit diesem Planeten schonend umzugehen, sodass der noch vielen Generationen nach uns erhalten bleiben kann.
Ja.
Weil das bedeutet, dass man halt auf Profite verzichten muss. Und da haben ganz viele Leute halt keinen Bock drauf. Die sehen halt die Profite und sehen halt nicht, was wie viel Zerstörung, wie viel Umweltzerstörung dabei passiert. Oder denen ist es egal. Vielleicht sehen sie sogar, wie viel Umweltzerstörung passiert und es ist denen aber Wurst.
Ich finde, da kommt dann aber auch zum Beispiel auch Musik mit ins Spiel. Also nicht nur Klimaaktivismus oder sondern ich finde da, dass ein Ansatzpunkt ist für mich da auch zum Beispiel das Nervensystem, dass, glaube ich, viele Menschen, die sind mit ihrem Alltag so überfordert auch und ihr Nervensystem ist so überfordert, dass sie gar nicht die Kapazität haben, was zu verändern. Und deswegen wollen die auch vieles nicht hören und sehen, weil die gar nicht die Kapazität haben, was zu verändern, auch von ihrem System her, von ihrem Nervensystem her. Und ich finde da zum Beispiel Musik, ebenso wie deine Musik, kann da ganz viel eine Stütze sein. Leute, ja, dass Menschen sich sicher fühlen können, dass Menschen sich gesehen fühlen können, dass Menschen sich auch geborgen fühlen können und dass das Nervensystem sich regulieren kann. Und das kann dann auch wieder dazu führen, dass Menschen offener werden für Veränderungen oder auch mehr Kraft haben, sich der Realität zu stellen irgendwie, ne? So, und deswegen finde ich, ist Musik auch ein wichtiger Faktor in dem Ganzen. So. Also ich finde irgendwie, es braucht beides. Es braucht den Aktivismus, aber es braucht auch die Kreativität. Und zum Beispiel Luisa Neubauer ist ja auch so ein Mensch, die beides ja sogar bedient, ne? Die ist ja unglaublich kreativ. Und ich finde, da holt sie ja die Menschen auch auf beiden Ebenen ab irgendwie. Und das finde ich auch so toll an solchen Menschen, die dann auch gleichzeitig mit ihrer Kreativität Menschen auch nicht überfordern, sondern auch ja ermutigen, selber auch in die Handlung zu kommen.
Ja, also ich selber bin auch super dankbar dafür, dass es so jemanden wie Luisa Neubauer gibt, weil sie so gleichzeitig so eine wahnsinnig positive Ausstrahlung hat und trotzdem auch eben diese ganzen kritischen Sachen, also sagen wir mal so, ja, ich weiß noch nicht mal, was das richtige Wort ist, einfach so Konfliktthemen, Probleme einfach anspricht, aber so eine Positivität behält. Deswegen macht es halt total Spaß, ihr dabei zu, also mir macht es mega Freude, sie zu sehen in der Art und Weise, wie sie über Dinge spricht.
Ja, geht mir auch so.
Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie sich einfach traut, Leute zu konfrontieren.
Ja, ja, das ist echt, oder ja, Wahnsinn, wie viel Mut das braucht. Ich habe in diesem Podcast so eine Rubrik, die heißt O-Ton-Rubrik. Die ist so ein bisschen untergegangen, weil ich nicht die Kapazitäten hatte. Aber heute habe ich die Gelegenheit, sie wieder aufleben lassen zu können. Unter anderem, weil du nämlich ein Thema mitgebracht hast für diese Rubrik. Und da sammle ich nämlich Stimmen von Müttern. Und du hast dir das Thema gewünscht, mit Kind oder Baby auf Tour gehen. Und ich habe ein bisschen mich umgehört und ich habe tatsächlich ein paar Stimmen bekommen.
Cool.
Und die kann ich dir jetzt mal vorlesen, beziehungsweise vorspielen.
Oh ja? Ja.
O-Ton, O-Ton, O-Ton.
Genau, eine Musikerin hat mir geschrieben, und zwar, ich war sehr, sehr viel mit Baby auf Tour. Je nachdem, wie gut die Babys geschlafen haben, ging das. Ich erinnere mich vor allem an, nach dem Soundcheck essen, alle zusammen, dann nochmal stillen und dann den Babysitter mit dem Kind zum Hotel bringen. Dann schnell zurück, schminken, einsingen. Zack, auf die Bühne. Danach so schnell wie möglich wieder ins Hotel zum Stillen. Kann alles ganz okay klappen, wenn der Weg nicht weit ist. Wenn es dem Veranstalter aber nicht wichtig erschien, dass das Hotel bitte, bitte in der Nähe sein soll, puh. Alles in allem ließ sich ein Babyalltag und ein Touralltag einigermaßen unter einen Hut bringen, wenn die Strecken nicht weit waren und die Infrastruktur stimmte. Zum Beispiel Backstage, wo man sich zurückziehen kann, Hotel in der Nähe. Ein Kind zwischen einem Jahr und 6 Jahren habe ich nie mit auf Tour genommen und hätte das auch nicht gern gemacht, weil mich das völlig überfordert hätte. Seit die Kinder im Schulalter sind, finde ich es sehr schön, sie dabei zu haben. Sie mögen den Touralltag, finden alles spannend und ich finde es lustig, wenn sie dabei sind und schön, dass sie mitkriegen, was ich mache.
Wow, ich fühle das so krass. Ich habe die ganze Zeit Gänsehaut. Oh. Ja, ich finde es total auf den Punkt. Also diese Anforderungen, dass man, also eine Anforderung einfach an einen Veranstalter oder eine Veranstalterin, man braucht einen Ort in der Nähe, damit man das Kind stillen gehen kann nach dem Konzert, so schnell wie es geht.
Ja.
Das ist so wichtig. Und dass man einen Rückzugsraum hat. Also so, ja, alles, komplett unterschreibe ich alles.
Wow, ja.
Also wir sind weiter auf Tour gegangen. Mein Freund und ich sind beide zusammen in der Band. Er ist der Schlagzeuger und unsere Kinder sind daher mitgekommen auf Tour. Also ich bin ab dem Moment, wo der erste 2 Monate alt war, bin ich wieder auf Tour gewesen. Das waren aber Konzerte, wo mein Freund noch nicht mit aufgetreten, da war ich mit Philipp Poisel auf Tour, 2017. Und dann als unser kleiner, als der Große ein halbes Jahr alt war, genau, sind wir auf erste eigene Tour gegangen. Und dann als der Kleine, der ist jetzt inzwischen 4, als der auf die Welt kam, habe ich auch tatsächlich mein erstes Konzert gemacht, als der 2 Monate alt war. Und wir sind auf Tour gegangen, da war der 3 Monate alt, aber wir hatten eine richtig tolle Babysitterin dabei auch. Und wir sind jedes Jahr auf Tour mit denen, also die sind jetzt 8 und 4 und die wollen auch mitkommen. Und wir haben halt 2 Babysitterinnen dabei, die auf die aufpassen. Und haben halt inzwischen auch so einige Dinge gelernt, was hilft, wenn man ein Kind dabei hat.
Ja.
Hast du noch weitere O-Töne? Weil ja. Also, mir fallen noch mehr Sachen ein, die ich dazu erzählen möchte auch. Aber ich bin total, ich finde es richtig cool, das mal von anderen Müttern zu hören.
Ja, es gibt noch einen O-Ton von einer Musikerin, die du
ja, bin
wahrscheinlich
gespannt.
Auch sogar kennst. Okay.
Mal gucken, ob ich die Stimme erkenne.
Hallo, mein Name ist Magdalena Ganter. Ich bin Musikerin und Schauspielerin und mittlerweile Mutter 2 Kinder. Ich habe in den letzten Jahren meine Kinder auch häufiger dabei gehabt, sowohl bei Konzerten als auch im Theater, vor allen Dingen da dann zur Probenzeit, denn die erstreckt sich ja teilweise über mehrere Wochen. Und so lange kann ich nie und nimmer auf meine Kinder verzichten, beziehungsweise wäre das ja auch gar nicht möglich. Meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind durchweg positiv tatsächlich. Ich habe das immer als sehr bereichernd empfunden, sowohl für uns als Familie, als auch im Austausch dann mit der Community und den PartnerInnen, also sowohl VeranstalterInnen als dann auch im Backstage oder im Theaterbetrieb dann eben einfach die Menschen vor Ort. Es war immer ein sehr herzliches Miteinander und sehr supportive. Das war ganz toll zu spüren. Das hat mich auch sehr unterstützt, weil ich oft im Vorfeld Sorgen hatte und Ängste, ob das so klappen kann. Wie viel kann ich meinen Kindern zumuten? Wie viel kann ich mir selber zumuten? Und tatsächlich geht es nur mit Support. Das ist ganz klar. Und gerade wenn die Kinder noch klein sind, geht das natürlich auch nur mit vertrauten Personen, die da mit unterstützend am Start sind. Glücklicherweise hatte ich die in der Vergangenheit und das wünsche ich jedem. Von daher ein Plädoyer hier jetzt vor allen Dingen für Community, für dafür Netzwerke zu schaffen, gerade wenn die eigene Familie möglicherweise nicht so, schon allein geografisch vielleicht, nicht so unterstützend zur Hand gehen kann oder einfach, ja, mit dabei sein kann, unterstützen kann. Wir brauchen Netzwerke, um uns gegenseitig zu unterstützen. Und manchmal ist der erste Schritt, diese Hilfe zu suchen, ja auch fast der schwierigste, zu sagen, hey, ich brauche Unterstützung. Und ich kann aus meiner Erfahrung heraus eben nur Mut machen, das zu äußern, zu kommunizieren, wo es gerade hakt, was nicht funktioniert. So können sich Menschen finden, die wiederum Kapazitäten haben und Lust. Und so können wir zusammen. Ist wesentlich mehr möglich, auch für uns als KünstlerInnen in diesem Betrieb, im Musikgeschäft, gerade so wie im Theaterbetrieb. Ja, Dankeschön.
Richtig cool. An dieser Stelle mein Applaus für alles, was Magdalena sagt.
Cool. Ja, sie hat noch eine ganz kleine Nachricht hinterhergeschickt. Moment.
Mich würde von Aline interessieren, zu hören, was sie sich wünscht, beziehungsweise was sich ihrer Meinung nach ändern muss, damit es noch einfacher wird, Kinder mitzunehmen auf Tour. Also was von der Infrastruktur her sich verändern muss, was vielleicht auch schon erreicht wurde. Ja, und wie sie sich das im Idealfall vorstellt auf Tour mit ihren Kindern.
Mhm. Ja, cool. Also ich habe natürlich so kein Gesamtlösungskonzept, aber wir haben gute Erfahrungen gesammelt und manchmal auch herausfordernde Erfahrungen gesammelt auf Tour mit Kindern. Eine richtig coole Erfahrung war, als wir in Erlangen aufgetreten sind. Die waren sehr kinderfreundlich dort. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, ob die Veranstaltenden selber Erfahrungen mit Kindern haben, ob sie sich darauf einstellen können, dass da Kinder dabei sind. Und in Erlangen hatten wir einen Backstage-Raum. Also auf den Backstages stand Backstage 1, Backstage, nochmal, im Backstage stand Backstage 1 für einen Raum, Backstage 2, Backstage 3 und Kinder-Backstage. Wir hatten einen Raum, der komplett ausgelegt war mit Teppich. Da war ein Tisch vorbereitet worden, wo so Masken zum selber Ausschneiden ausgedruckt worden waren. Da waren Stifte, da war ein Schaukelpferd drin, da waren irgendwelche Kuscheltiere reingelegt worden und irgendwelche Spiele. Und es war Heaven. Es war einfach so wunderbar. Da war ein großer Raum, wo sich die Kinder mit den Babysitterinnen aufhalten konnten. Und mein großer Sohn, der war damals 5, der hat dieses Schild von der Tür, das war so ein laminiertes Schild, auf dem Kinder-Backstage stand, der hat dieses Schild mitgenommen aus Erlangen und hat es für den Rest der Tour mitgenommen und hat sich dann bei den Konzerten danach immer irgendeinen Raum ausgesucht, wo er dieses Schild Kinder-Backstage dran geklebt hat. Das war dann der Kinder-Backstage. Und ich glaube, das ist einfach so ein super cooles Tool, dass einem Kind vermittelt wird, hier ist Platz für dich, du bist gewollt, du bist willkommen, wir machen hier Platz für dich. Also das ist etwas, was ich jedem und jeder raten kann, die ein Konzert organisiert, wenn Eltern dabei sind und ihre Kinder einen Raum zu definieren als, das hier ist der Space, wo ein Kind sich aufhalten kann, wo ein Kind sich wohlfühlen soll. Also ne, das ist so das Top-Beispiel, was wir erlebt haben. Dann weitere Dinge sind, also das muss man, glaube ich, einfach selber als tourende Eltern vielleicht auf dem Schirm haben, dass man, wenn man eben Catering bekommt, dass man darum bittet, dass das Catering halt nicht zu scharf ist, nicht zu krass gewürzt, dass es halt irgendwas ist, worauf die Kinder auch Lust haben. Mhm. Das haben wir inzwischen halt auch gelernt, dass man das einfach mit reinschreiben muss in die Anforderung. Und wir hatten Konzerte, wo wir vor Ort eine Babysitterin organisieren mussten oder einen Babysitter. Und da hat es halt enorm geholfen, wenn dann der Veranstalter gesagt hat, ja, ich hab hier eine Nichte, die kann an dem Tag aufpassen. Also das ist jetzt für unseren damals 6-Jährigen, glaube ich, gewesen. Der war total locker damit, wer auf ihn aufpasst. Aber genau, wenn wir mal irgendwo einen Engpass hatten, war das enorm hilfreich, wenn es einfach vor Ort die Möglichkeit gab, an eine vertrauenswürdige Person zu kommen, die aufpassen konnte. So viel dazu. Jetzt habe ich gerade das Gefühl, ich habe mich leer gequasselt.
Ja, das war jetzt ja auch ganz schön viel Input. Aber ein bisschen, da habe ich auch so einen roten Faden erkannt. Ne? Also Community ist wichtig und Kindern Raum geben ist wichtig. Und da gibt es einfach ja, viele Möglichkeiten, viel Spielraum und ja, spannendes Thema, wenn man sich dem widmet. So.
Ja, also ich glaube, was wirklich total hilft, ist, wenn Leute selber einfach die Erfahrung schon haben mit Kindern und sich darüber Gedanken machen, okay, was könnte eine Familie mit einem jungen Kind für Bedürfnisse haben und versucht einfach das zu bedienen. Also wir hatten zum Beispiel ein Konzert in Erfurt, da hatte ich einen Backstage-Raum, da wurde mir die haben es auch richtig toll gemacht. Die haben irgendwie für mein Baby, was ich dabei hatte, also eine Stelle, wo ich quasi Windeln wechseln konnte, die hat mir sogar Windel dahin gelegt und irgendwie eine Stelle, wo ich das Kind ablegen konnte, wo es schlafen konnte. Also sie haben einfach darüber nachgedacht, was braucht eine Mutter von einem 7 Monate alten Kind gerade, sowas, ne? Was braucht die gerade? Und haben mir das zur Verfügung gestellt, ohne dass ich danach gefragt hätte. Und sowas ist dann natürlich so doppelt super cool. Wenn man so überrascht wird mit sowas, wo man so merkt, wow, die haben sich richtig, das fühlt sich so richtig liebevoll an einfach. Wenn man merkt, so, da hat sich jemand Gedanken gemacht darüber, was ich gerade brauche und hat das, ohne dass ich danach verlangt hatte, einfach so zur Verfügung gestellt. Also sowas sind total schöne Momente, wo man sich so total gewertschätzt fühlt, glaube ich.
Ja, Wahnsinn, toll. Ja, oh Mann, wir sind kreuz und quer gesprungen, vom Thema Krise ausgegangen, haben wir so einige weitere Themen gestreift. Wenn du noch kannst, hätte ich noch 2 Fragen für dich.
Na, ich kann auch ein Thema Krise mit Kind, also so, oder eine total doofe Situation, die wir auch zum Beispiel schon hatten. Ne? Und das ist kombiniert das, was der erste O-Ton war. Mit dem, was ich erlebt habe, so wenn der Ort zum Beispiel zu weit weg ist. Also wir hatten einen Auftritt in Frankfurt, war halt durch eine Freundin organisiert und die Veranstalter haben uns dort, oder der Veranstalter hat uns halt einen Raum zugewiesen als Backstage-Raum, der 300 Meter weg war von der Bühne. Und es war ein verrauchter Büroraum, der nicht geheizt war. Es war Winter, es war nicht geheizt. Das war einfach ein Büroraum, wo irgendwie noch so ein, also für den Hund von einem der Mitarbeitenden dort lag dort halt so ein Hundekörbchen. Aber ansonsten war das einfach so ein Steinraum, ein verrauchter, steiniger, also ne, so Steinfliesen waren da auf dem Boden. Es war kalt, das war einfach so über, also war einfach so bläh. Unser Kind war auch damals, glaube ich, 7 Monate alt und es war so absolutes Beispiel für so ist gar nicht cool. Also so komplett ungemütlich. Also irgendwie, ich glaube, man muss es halt so Familien auch so ein bisschen gemütlich machen im Backstage dann, wenn man eine Familie erwartet für einen Auftritt.
Ja, Wahnsinn, wenn man dann da vor Ort, und dann hat man ja noch 1000 andere Sachen im Kopf, ne? Das ist echt, wow. Ja, oh Mann, da kann man einiges erleben. nochmal zurück zum Thema Krise, beziehungsweise auch das Thema, und das ist ja eigentlich auch hier in diesem Podcast geht, Kreativität. Welchen Stellenwert hat denn Kreativität für dich in Krisenzeiten?
Das kann ich voll schwer beantworten, weil ich gar nicht, also kommt auf den Zustand drauf an. Manchmal kann Kreativität natürlich total hilfreich sein, um aus einer Krise wieder rauszukommen. Aber manchmal ist bei mir Krise wirklich so, dass ich das Gefühl habe, da ist überhaupt gar keine Kreativität mehr vorhanden, sondern eine Ohnmacht, somebody help me, please. Und gar nicht so ein selber ins Tun kommen. Kreativität geht, glaube ich, bei mir erst ab einem anderen Zustand los. Auf der anderen Seite, also ne, dass ich angefangen habe, Lieder zu schreiben, damals nach dem Abbruch des Studiums und als ich dort in Schweden war, so dieses Liederschreiben zu entdecken und irgendwie so einen Weg aus der Krise, nämlich was wird aus mir? Also die Krise war, was wird aus mir? Und ich fing an, Lieder zu schreiben. Und das war, glaube ich, schon so mitten in so einer Krise insgesamt. Insofern war das auch ein Weg aus der Krise raus, das Liederschreiben.
Mhm. Mhm. Ja, es gibt wahrscheinlich einfach auch viele Formen von Krise, viele verschiedene Qualitäten von Krise, die dann einem ermöglichen, entweder Kreativität als Ressource zu nutzen oder aber erstmal Ressourcen finden zu müssen, um die Ressource Kreativität auch wieder nutzen zu können. Ne? Mhm. Also es kommt wahrscheinlich auch auf das Stadium an, in dem man gerade ist, innerhalb der Krise und auf die Ressourcen, die man hat. Genau, und jetzt noch die Abschlussfrage.
Oh, ich bin gespannt.
Die habe ich bis jetzt allen gestellt in dieser Rubrik Krise. Allen, die jetzt gerade zuhören, die in einer Krise stecken oder gerade in eine Krise reinrutschen, hast du für die vielleicht eine Botschaft?
Also das eine, was, glaube ich, jetzt helfen kann, ist, nicht allein damit zu bleiben. Die Themen, die euch gerade belasten, mit Leuten anzusprechen, bei denen ihr das Gefühl habt, dass die euch gut zuhören können. Und genau, einfach nicht alleine bleiben damit, sondern in den Austausch zu gehen mit jemandem. Und es kommt natürlich total auf die Krise drauf an. Also bei manchen Krisen sich daran zu erinnern, dass das vielleicht nur eine Phase ist. Aber es gibt natürlich auch Krisen oder es gibt auch Zustände, wo das nicht hilfreich ist, weil man weiß, das ist jetzt nicht nur ein Zwischenzustand. An der Stelle, wo die Krise quasi nicht mehr abgefangen werden kann, dadurch, dass man mit seinem eigenen Freundeskreis damit in Austausch geht, sich professionelle Hilfe holen. Das ist mein Rat. Also zu einer Anlaufstelle gehen, irgendeine, entweder bei den Telefonnummern anzurufen, die dafür im Netz stehen, oder eine Ambulanz aufzusuchen. Genau, je nachdem, in welchem Zustand einer Krise man gerade ist, muss man, glaube ich, gucken, wer einem da gerade raushelfen kann. Weil ich glaube, die wenigsten Krisen lassen sich einfach selber durch, vielleicht gibt es auch Krisen, die man einfach selber durchsteht, aber ich glaube, manchmal kann es hilfreich sein, sich jemanden dazu zu holen und es nicht alleine durchzustehen.
Mhm. Ja. Vielen, vielen Dank, Aline. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank für die Einblicke und Gedanken.
Sehr gerne. Danke dir für die Möglichkeit, diese Gedanken zu durchdenken. Und danke dir für deine ganz, ganz wertschätzende Art und Weise, damit umzugehen.
Ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg und ganz viel Freude und Leichtigkeit mit dem neuen Album, mit der Tour, dass ihr ganz viele tolle Veranstaltungsorte habt, die ganz viel Raum haben für euch als Familie.
Danke.
Und natürlich vor allem für deine Musik. Und ja, ich freue mich total auf dein Album.
Ja, schön. Danke dir.
Das war's für heute mit Chaos, Kunst und Muttermund.
Der Podcast für Kreative.
Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.